war das Scherzo aus der Sinfonie Nummer 1 von Robert Schumann. Yannick Nesee-Segger hat das Chamber Orchestra of Europe dirigiert.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cornelia Schramm liest heute den Schluss des Märchens Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Gerda kann ihren Freund Kai nicht finden. Sie sucht überall vergeblich. Eine Krähe verschafft ihr Zugang zu einem Schloss, aber dort ist er auch nicht. Die kostbare Kutsche, die ihr dort überlassen wird, hilft nicht. Sie zieht nur die Räuber an und fast wäre Gerda von einer wilden Räuberin geschlachtet worden. Aber deren Tochter verhindert das, weil sie eine Spielgefährtin sucht und unbedingt mit Gerda zusammen in der Kutsche fahren möchte. Ja, wird Gerda ihren Kai finden? Hören wir nochmal Cornelia Schramm.
Sie und Gerda stiegen ein und dann fuhren sie über Stock und Stein tiefer in den Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber kräftiger, breitschultriger und von dunkler Hautfarbe. Die Augen waren ganz schwarz, sie sahen fast traurig aus. Sie fasste die kleine Gerda um den Leib und sagte: »Die dürfen dich nicht schlachten, solange ich nicht böse auf dich werde. Du bist doch bestimmt eine Prinzessin.« »Nein«, sagte die kleine Gerda und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte und wie lieb sie den kleinen Kai hatte. Das Räubermädchen sah sie ganz ernsthaft an, nickte ein wenig mit dem Kopf und sagte: »Sie dürfen dich nicht schlachten, und selbst wenn ich böse auf dich werde, dann werde ich es schon selber tun.« Und dann trocknete sie Gerda die Tränen und steckte beide Hände in den schönen Muff, der ganz weich und ganz warm war. Nun hielt die Kutsche an. Sie waren mitten auf dem Hof eines Räuberschlosses. Von oben bis unten klaffte ein großer Spalt darin. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern und die großen Bullenbeißer, die aussahen, als könnten sie jeder einen Menschen verschlingen, sprangen hoch in die Luft. Aber sie bellten nicht, denn das war verboten. In dem großen, alten, verrußten Saal brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein großes Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und musste selber zusehen, wie er hinauskam. In einem großen Braukessel kochte Suppe und Hasen und auch Kaninchen wurden am Spieß gewendet. »Du sollst heute Nacht hier zusammen mit allen meinen Tieren bei mir schlafen«, sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann in eine Ecke, wo Stroh und Decken lagen. Oben saßen auf Pfählen und Stangen fast 100 Tauben, die sämtlich zu schlafen schienen, sich aber doch ein wenig drehten, als die kleinen Mädchen kamen. »Das sind alles meine«, sagte das kleine Räubermädchen und griff schnell nach einer der zunächst Sitzenden, hielt sie an den Beinen fest und schüttelte sie, so dass die mit den Flügeln schlug. »Gib ihr einen Kuss«, rief sie und klatschte Gerda mit der Taube ins Gesicht. »Da sitzen die Waldkanaillen«, fuhr sie fort und zeigte auf eine Menge Stäbe, die hoch oben in der Mauer vor ein Loch genagelt waren. »Das sind Waldkanaillen, die beiden. Die fliegen sofort weg, falls man sie nicht ordentlich eingesperrt hat. Und hier steht mein alter Schatz, bäh.« Und sie zerrte am Geweih ein Rentier herbei, das einen blanken, kupfernen Ring um den Hals hatte und angebunden war. »Den müssen wir auch an die Kette legen, sonst rennt er uns davon. Jeden Abend kitzele ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals. Davor hat er mächtige Angst.« Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einem Spalt in der Mauer und fuhr damit dem Rentier über den Hals. Das arme Tier schlug mit den Läufen aus und das Räubermädchen lachte und zog Gerda alsdann mit sich auf das Lager nieder. »Hast du das Messer bei dir, wenn du schläfst?« fragte Gerda und sah es etwas furchtsam an. »Ich schlafe immer mit dem Messer«, sagte das kleine Räubermädchen. »Man weiß nie, was kommt. Aber erzähle mir nun noch einmal, was du mir vorhin von dem kleinen Kai erzählt hast und weshalb du in die weite Welt hinausgezogen bist.« Und Gerda erzählte von vorn. Und die Holztauben gurrten droben im Käfig, die anderen Tauben schlummerten. Das kleine Räubermädchen legte seinen Arm um Gerdas Hals, hatte das Messer in der anderen Hand und schlief, dass man es hören konnte. Aber Gerda konnte kein Auge zutun. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben sollte. Die Räuber saßen rund um das Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib schoss Kobolds. Ach, es war für das kleine Mädchen ganz grauenhaft anzusehen. Da sagten die Holztauben: Gurr, gurr, wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin, der niedrig über den Wald hinfuhr, als wir im Nest lagen. Sie hauchte uns Junge an und alle starben, außer uns beiden. Gurr, gurr. Was sagt ihr dort oben? Rief Gerda. Wohin fuhr die Schneekönigin? Wisst ihr etwas darüber? Sie fuhr sicherlich nach Lappland, denn dort liegt immer Schnee und Eis. Frag nur das Rentier, das am Strick angebunden ist. Dort liegt Eis und Schnee. Dort ist es herrlich und schön, sagte das Rentier. Dort springt man in den großen leuchtenden Tälern frei herum. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss liegt oben nach dem Nordpol zu, auf der Insel, die Spitzbergen heißt. O Kai, kleiner Kai, seufzte Gerda. Nun musst du stille liegen, sagte das Räubermädchen, sonst kriegst du das Messer in den Bauch. Morgens erzählte Gerda ihr alles, was die Holztauben gesagt hatten. Und das kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte aber mit dem Kopf und sagte: Na, meinetwegen. Weißt du, wo Lappland ist? Fragte sie das Rentier. Wer könnte das besser wissen als ich? Sagte das Tier, und die Augen schillerten ihm im Kopf. Dort bin ich geboren, dort stamme ich her, dort bin ich über die Schneefelder gelaufen. Höre zu, sagte das Räubermädchen zu Gerda. Du siehst, dass alle unsere Mannsleute weg sind, aber Mutter ist noch da und sie bleibt. Aber gegen morgen trinkt sie aus der großen Flasche und macht hinterher ein Nickerchen. Dann werde ich etwas für dich tun. Nun sprang sie aus dem Bett, flog der Mutter um den Hals, zupfte sie am Schnurrbart und sagte: Mein lieber süßer Ziegenbock, guten Morgen. Und die Mutter schnipste ihr unter die Nase, dass die rot und blau wurde, aber das war alles lauter Liebe. Als dann die Mutter aus ihrer Flasche getrunken hatte und ein kleines Nickerchen machte, ging das Räubermädchen zum Rentier und sagte: Ich habe eine seltsame Lust, dich noch viele Male mit dem scharfen Messer zu kitzeln. Dann bist du nämlich so drollig. Aber meinetwegen, ich werde deine Leine lösen und dir helfen, nach draußen zu kommen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst die Beine in die Hand nehmen und mir dies kleine Mädchen zum Schloss der Schneekönigin bringen, wo ihr Gespiele ist. Du hast sicher gehört, was sie erzählt hat, denn sie hat laut genug gesprochen und du hast gehorcht. Das Rentier sprang hoch in die Luft vor Freude. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf und war so umsichtig, sie festzuschnallen, ja, ihr sogar auch ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben. Meinetwegen, sagte sie, hier hast du deine Pelzstiefel, denn es wird kalt werden. Aber den Muff behalte ich, der ist viel zu hübsch. Immerhin darfst du nicht frieren. Hier hast du die großen Fausthandschuhe von meiner Mutter, die gehen dir bis zum Ellenbogen. Fahr hinein. Nun siehst du an den Händen genau so aus wie meine eklige Mutter. Und Gerda weinte vor Freude. Ich kann es nicht leiden, wenn du greinst, sagte das kleine Räubermädchen. Jetzt musst du gerade fröhlich aussehen. Und hier hast du zwei Brote und einen Schinken. Dann kannst du nicht Hunger leiden. Beides hatte sie hinten aufs Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Tür, lockte alle großen Hunde herein und dann zerschnitt sie mit ihrem Messer den Strick und sagte zu dem Rentier: Lauf zu, pass aber gut auf das kleine Mädchen auf. Und Gerda streckte dem kleinen Räubermädchen die Hände mit den großen Fausthandschuhen hin und sagte Lebewohl. Und dann flog das Rentier über Stock und Stein, durch den großen Wald, über Moore und Steppen, so schnell es konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrien. Fix, fix, sagte es am Himmel. Es war fast, als niese er Blut. Das ist mein altes Nordlicht, sagte das Rentier. Sieh, wie es leuchtet. und dann lief es noch schneller dahin, Tag und Nacht. Die Brote wurden verspeist, der Schinken ebenfalls, und dann waren sie in Lappland. Sechste Geschichte: Die Lappenfrau und die Finnenfrau. Sie hielten vor einem kleinen Haus. Es war so kümmerlich. Das Dach reichte bis auf die Erde und die Tür war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauche kriechen musste, wenn sie hinaus oder hinein wollte. Hier war niemand daheim, außer einer alten Lappenfrau, die dastand und bei einer Tranlampe Fisch briet. Und das Rentier erzählte Gerdas ganze Geschichte, aber zuerst seine eigene, denn die fand es viel wichtiger. Und Gerda war vor Kälte so elend, dass sie nicht sprechen konnte. »Ach, ihr armen Geschöpfe«, sagte die Lappenfrau, »da habt ihr es noch weit. Ihr müsst über 100 Meilen weiter nach Finnmarken hineinlaufen, denn dort ist die Schneekönigin zur Erholung hingefahren und steckt Abend für Abend blaues Nordlicht an. Ich schreibe ein paar Worte auf einen gedörrten Klippfisch. Papier habe ich nicht. Den gebe ich euch mit, für die Finnenfrau dort oben. Sie kann euch besser Auskunft geben als ich.« Und als Gerda sich nun aufgewärmt und zu essen und zu trinken bekommen hatte, schrieb die Lappenfrau ein paar Worte auf einen gedörrten Klippfisch, bat Gerda, ihn gut zu verwahren, schnallte sie abermals auf dem Rentier fest und das sprang von dannen. Fix, fix, machte es oben in der Luft. Die ganze Nacht flammte das schönste blaue Nordlicht. Und dann kamen sie nach Finnmarken und pochten an den Schornstein der Finnenfrau, denn die hatte nicht mal eine Tür. Drinnen war eine Hitze, dass die Finnenfrau selber fast ganz nackt herumlief. Klein war sie und ganz schmuddelig. Sie machte der kleinen Gerda sogleich die Kleider auf, zog ihr die Fausthandschuhe und die Stiefel aus, denn sonst wäre es ihr zu heiß geworden, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Klippfisch geschrieben stand. Sie las es 3-mal und dann konnte sie es auswendig und steckte den Fisch in den Kochtopf, denn der konnte ja sehr schön gegessen werden und sie ließ nie etwas umkommen. Nun erzählte das Rentier zuerst seine Geschichte, dann die der kleinen Gerda. Und die Finnenfrau blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber nichts. »Du bist so klug«, sagte das Rentier. »Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt an einen Faden binden. Wenn der Schiffer den einen Knoten aufmacht, bekommt er guten Wind. Macht er den zweiten auf, dann ist der Wind scharf. Und macht er den dritten und vierten auf, dann stürmt es, dass die Wälder umknicken. Möchtest du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass sie die Kraft von 12 Männern bekommt und die Schneekönigin überwinden kann?« »Die Kraft von 12 Männern«, sagte die Finnenfrau. »Oh ja, das reichte gerade aus.« Und dann ging sie an ein Wandbrett, nahm eine große zusammengerollte Haut herunter und die rollte sie auf. Es waren absonderliche Buchstaben darauf geschrieben, und die Finnenfrau las, dass das Wasser ihr von der Stirne troff. Aber das Rentier bat abermals so herzlich für die kleine Gerda. Und Gerda sah die Finnenfrau mit so bittenden Augen und unter Tränen an, dass diese wieder mit den ihren zu blinzeln begann und das Rentier in eine Ecke zog, wo sie mit ihm flüsterte, während es frisches Eis auf den Kopf bekam. »Der kleine Kai ist allerdings bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Herzen und seinem Wunsch und meint, es sei der beste Teil der Welt. Aber das kommt daher, weil er einen Glassplitter ins Herz und ein Glaskörnchen ins Auge bekommen hat. Die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie mehr Mensch und die Schneekönigin behält die Macht über ihn.« »Aber kannst du nicht der kleinen Gerda etwas eingeben, so dass sie Macht über das alles bekommt?« »Ich kann ihr keine größere Macht geben, als sie schon hat. Siehst du nicht, wie groß die ist? Siehst du nicht, wie Mensch und Tier ihr zu Diensten sein müssen, wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt vorwärts gekommen ist? Sie darf von uns nicht ihre Macht erfahren. Die sitzt in ihrem Herzen. Die sitzt darin. Sie ist ein liebes, unschuldiges Kind. Kann sie selber nicht zur Schneekönigin hineinkommen und dem kleinen Kai das Glas herausnehmen, dann können wir nicht helfen. 2 Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dorthin kannst du das kleine Mädchen tragen. Setze sie an dem großen Strauch ab, der mit seinen roten Beeren im Schnee steht. Halt dich nicht lange mit Geschwätz auf und beeil dich, dass du hierher zurückkommst.« Und dann hob die Finnenfrau die kleine Gerda auf das Rentier hinauf, das so schnell lief, wie es konnte. »Oh, ich habe meine Stiefel nicht, ich habe meine Fausthandschuhe nicht mitbekommen«, rief die kleine Gerda. Das bekam sie in der schneidenden Kälte zu spüren. Aber das Rentier durfte nicht anhalten. Es lief, bis es zu dem großen Strauch mit den roten Beeren kam. Dort setzte es Gerda ab, küsste sie auf den Mund. Und nun rannen große, blanke Tränen über die Backen des Tieres. Und dann lief es so rasch, wie es konnte, wieder zurück. Da stand die arme Gerda, ohne Stiefel, ohne Handschuhe, mitten in dem furchtbaren, eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie konnte. Da kam ein ganzes Regiment Schneeflocken an. Aber die fielen nicht vom Himmel hernieder. Der war ganz klar und flammte von Nordlicht. Die Schneeflocken liefen dicht am Erdboden dahin. Und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich wohl, wie groß und kunstvoll sie ausgesehen hatten, damals, als sie die Schneeflocken durch das Brennglas sah. Aber hier waren sie noch sehr viel größer und fürchterlicher. Sie waren lebendig. Sie waren die Vorposten der Schneekönigin. Sie hatten die seltsamsten Gestalten. Manche sahen aus wie grässliche große Igel, andere wie ganze Knäuel von Schlangen, die die Köpfe hervorstreckten, und andere wie kleine dicke Bären, deren Haare weit abstanden. Alle glänzend weiß. Es waren alles lebendige Schneeflocken. Da betete die kleine Gerda ihr Vaterunser. Und die Kälte war so stark, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte. Wie ein Dampf stand er ihr aus dem Mund. Der Atem wurde dichter und dichter. Und er wurde zu kleinen, lichten Engeln, die größer und größer wurden, so wie sie die Erde berührten. Und alle hatten sie einen Helm auf dem Kopf und Speer und Schild in den Händen. Es wurden ihrer mehr und mehr, und als Gerda ihr Vaterunser zu Ende gesprochen hatte, war eine ganze Heerschar um sie. Sie hieben mit ihren Speeren auf die grausigen Schneeflocken ein, so dass sie in 100 Stücke zerschellten, und die kleine Gerda ging ganz sicher und mutig vorwärts. Die Engel streichelten ihre Füße und Hände, und nun fühlte sie weniger, wie kalt es war, und sie ging raschen Schrittes auf das Schloss der Schneekönigin zu. Aber nun wollen wir erst einmal sehen, wie es Kai geht. Er dachte wahrlich nicht an die kleine Gerda und am allerwenigsten daran, dass sie draußen vorm Schloss stünde. Siebente Geschichte. Was im Schloss der Schneekönigin geschah und was hinterher geschah. Die Wände des Schlosses bestanden aus stiebendem Schnee. Und die Fenster und Türen aus den schneidenden Winden. Hier gab es über 100 Säle, je nachdem, wie der Schnee stob. Der größte erstreckte sich über viele 100 Meilen, alle von dem starken Nordlicht erhellt. Und sie waren so groß, so leer, so eisig kalt und gleißend. Nie gab es hier ein Vergnügen. Nicht einmal so etwas wie einen kleinen Bärenball, wo der Sturm zum Tanz aufspielen und die Eisbären auf den Hinterbeinen gehen und feine Manieren zeigen konnten. Niemals eine kleine Spielgesellschaft mit Maulschellen und Prankenklatschen. Niemals ein ganz klein bisschen Kaffeeklatsch bei den weißen Fuchsfräulein. Leer, groß und kalt war es in den Sälen der Schneekönigin. Das Nordlicht flammte so haargenau, dass man bis zu dem Punkt zählen konnte, an dem es am hellsten brannte, oder am niedrigsten stand. Mitten in dem leeren, unendlichen Schneesaal lag ein zugefrorener See. Der war in 1000 Stücke zerborsten, aber jedes Stück war dem anderen vollkommen gleich, so dass das Ganze höchst kunstvoll war. Und mitten darauf saß die Schneekönigin, wenn sie daheim war. Und dann sagte sie, sie sitze im Spiegel des Verstandes. Und dies sei das Einzige und Beste auf der ganzen Welt. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja beinahe schwarz, Aber er merkte es trotzdem nicht, denn sie hatte ihm ja den Frostschauer weggeküsst und sein Herz war so gut wie ein Eisklumpen. Er schleppte allerlei scharfe, flache Eisstücke, die er auf alle mögliche Art und Weise zusammensetzte, denn er wollte etwas herausbekommen. Es war genau so, wie wenn wir anderen kleine Holzplättchen nehmen und diese zu Figuren zusammensetzen, was man das chinesische Spiel nennt. Kai legte auch Figuren, die allerkunstvollsten. Es war das Verstandeseisspiel. In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von allerhöchster Wichtigkeit. Das kam von dem Glaskorn, das in seinem Auge saß. Er legte ganze Figuren, die ein geschriebenes Wort waren. Aber nie konnte er herausfinden, wie er das Wort legen sollte, das er unbedingt legen wollte. Das Wort Ewigkeit. Und die Schneekönigin hatte gesagt: Kannst du mir die Figur herausbekommen? Dann sollst du frei sein und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe. Aber er konnte es nicht. Jetzt sause ich in die warmen Länder, sagte die Schneekönigin. Ich will hin und in die schwarzen Kessel schauen. Das waren die feuerspeienden Berge der Ätna und der Vesuv, wie man sie nennt. Ich will sie ein bisschen weißen. Das gehört dazu. Das tut den Zitronen und Weintrauben gut. Und dann flog die Schneekönigin fort und Kai saß ganz allein in dem viele Meilen großen leeren Eissaal und schaute die Eisstücke an und dachte, so dass es in ihm knackte. Ganz starr und still saß er da. Man hätte meinen können, er sei erfroren. In diesem Augenblick trat die kleine Gerda durch das große Tor, das die schneidenden Winde waren, ins Schloss. Aber sie sprach ihr Abendgebet und da legten sich die Winde, als wollten sie schlummern. Und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle. Da sah sie Kai. Sie erkannte ihn, sie flog ihm um den Hals, hielt ihn ganz fest und rief: »Kai! Lieber kleiner Kai, nun habe ich dich doch gefunden.« Aber er saß ganz still da, starr und kalt. Da weinte die kleine Gerda heiße Tränen. Sie fielen auf seine Brust, sie drangen in sein Herz ein. Sie schmolzen den Eisklumpen und zehrten den kleinen Spiegelsplitter da drinnen auf. Er sah sie an und sie sang das Lied: Im Tale wachsen Rosen schön, lasst uns zu unserem Jesuskind gehen. Da brach Kai in Tränen aus. Er weinte, dass ihm das Spiegelkörnchen aus den Augen purzelte. Er erkannte das Mädchen und jubelte: Gerda, liebe kleine Gerda, wo bist du denn nur so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen? Und er blickte um sich. Wie ist es hier kalt? Wie ist es hier leer und weit? Und er hielt sich an Gerda fest und sie lachte und weinte vor Freude. Es war so himmlisch schön, dass selbst die Eisstücke ringsum vor Freude tanzten. Und als sie müde waren und sich hinlegten, da lagen sie genau in Form der Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, er solle sie herausbekommen, dann wäre er frei und sie wolle ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe schenken. Und Gerda küsste seine Wangen und sie begannen zu blühen. Und sie küsste seine Augen und die leuchteten wie ihre. Sie küsste seine Hände und Füße und er ward frisch und gesund. Die Schneekönigin mochte ruhig nach Hause kommen. Sein Lösebrief stand hier mit schimmernden Eisstücken geschrieben. Und sie nahmen sich bei den Händen und wanderten aus dem großen Schloss hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dach. Und wo sie gingen, da lagen die Winde ganz still. Und die Sonne brach durch. Und als sie den Strauch mit den roten Beeren erreichten, stand das Renntier da und wartete. Es hatte ein zweites, junges Renn bei sich, dessen Euter voll war. Und das Renn gab den Kleinen seine warme Milch und küsste sie auf den Mund. Dann trugen sie Kai und Gerda zuerst zur Finnenfrau, wo sie sich in der heißen Hütte aufwärmten und über die Heimfahrt Bescheid erhielten, dann zur Lappenfrau, die ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Und das Rentier und das junge Rehn liefen nebenher und begleiteten sie bis an die Landesgrenze. Dort lugte das erste Grün hervor. Dort nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappenfrau. »Lebt wohl«, sagten sie alle. Und die ersten Vögelchen begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen. Und heraus kam, auf einem prachtvollen Pferde reitend, das Gerda erkannte, es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen mit einer leuchtend roten Mütze auf dem Kopf und Pistolen vor sich. Es war das kleine Räubermädchen, das es leid war, zu Hause zu sitzen und jetzt erst einmal nordwärts wollte und dann in eine andere Gegend, falls es ihr nicht gefiele. Das Mädchen erkannte Gerda sofort und Gerda erkannte sie. Es war eine Freude. »Du bist mir ein schöner Bursche, dich so herumzutreiben«, sagte sie zu dem kleinen Kai. »Ich möchte mal wissen, ob du es verdienst, dass man deinetwegen bis ans Ende der Welt rennt.« Aber Gerda streichelte ihre Wange und fragte nach Prinz und Prinzessin. »Die sind in fremde Länder gereist«, sagte das Räubermädchen. »Und die Krähe?«, fragte die kleine Gerda. »Ja, die Krähe ist tot«, erwiderte sie. »Die zahme Braut ist Witwe geworden und trägt ein Stück schwarze Wolle ums Bein. Sie jammert erbärmlich und es ist alles Unfug. Aber erzähle mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast.« Und Gerda und Kai erzählten beide. »Und schnipp, schnapp, schnurre, Basselurre«, sagte das Räubermädchen, gab ihnen beiden die Hand und versprach, wenn sie einmal durch ihre Stadt käme, dann wollte sie sie besuchen. Und dann ritt sie in die weite Welt hinaus. Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand dahin. Und während sie so gingen, wurde es herrlicher Frühling mit Blumen und Grün. Die Kirchenglocken läuteten, und die beiden Kinder erkannten die hohen Türme, die große Stadt. Es war die, in der sie wohnten. Und sie gingen hinein und zu Großmutters Tür, die Treppe hinauf, in die Stube, wo alles an derselben Stelle stand wie früher. Und die Uhr machte Tick-Tack und der Zeiger lief herum. Aber als sie durch die Tür gingen, merkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen in der Dachrinne blühten zu den offenen Fenstern herein. Und da standen die kleinen Kinderstühle. Und Kai und Gerda setzten sich jedes auf einen und hielten einander an den Händen. Sie hatten die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin vergessen wie einen schweren Traum. Großmutter saß in Gottes hellem Sonnenschein und las laut aus der Bibel. »Und so ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen.« Und Kai und Gerda sahen einander in die Augen und sie verstanden mit einem Mal den alten Choral. »Im Tale wachsen Rosen schön, lasst uns zu unserem Jesuskind gehen.« Da saßen sie, beide erwachsene Menschen, und dennoch Kinder. Kinder im Herzen. Und es war Sommer. Warmer, gesegneter Sommer.
Cornelia Schramm war das mit dem Schluss des Märchens Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Die Aufnahme ist hier im NDR entstanden im Dezember 1996 in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage lang im Internet unter ndr.de/kultur und über unsere NDR Kultur App. Das neue Jahr beginnen wir dann mit einer neuen Lesung. Inka Löwendorf liest aus Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Dem Gewinnerbuch des Deutschen Buchpreises 2024.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Zum Jahreswechsel kommen einige Änderungen auf die Deutschen zu. So steigen zum Beispiel die Preise beim öffentlichen Personennahverkehr und beim Autofahren. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Der Preis für einen Liter Benzin oder Diesel steigt um knapp 3 Cent, hat der ADAC ausgerechnet. Hintergrund ist die sogenannte CO2-Steuer. Sie steigt ab Januar von 45 auf 55 Euro pro Tonne. Die Abgabe wurde eingeführt, um Klimaschutzprojekte zu finanzieren und zum Umstieg auf den ÖPNV zu motivieren. Doch auch Bus- und Bahnfahren wird im neuen Jahr teurer. Der monatliche Preis für das Deutschland-Ticket steigt von 49 auf 58 Euro. Nur so lässt sich das Angebot weiter finanzieren, sagen Verkehrsunternehmen und die Politik.
Nicht nur die Bus- und Bahnpreise steigen, auch gesetzlich Krankenversicherte müssen im kommenden Jahr teils deutlich mehr zahlen. Die Zusatzbeiträge steigen im Schnitt um 2,5%. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung steigt um 0,2%.